Überrascht von Jesus heißt unsere Gottesdienstreihe. Und ich habe mich gefragt, kann uns Jesus eigentlich noch überraschen? Wenn wir mal überlegen, wie viele Predigten, wie viele Schulstunden, wie viele Artikel, wie viele Bücher, was wir nicht alles schon über Jesus gelesen haben. Kann er uns da wirklich noch überraschen? Aber ich weiß auch, gerade dann, wenn ich oft meine, ich wüsste besonders Bescheid, ich kenne das Thema doch schon, ich weiß doch schon, was kommt, dann verpasse ich manchmal den Kern und die Hauptsache dessen, was wirklich dahinter steckt. Und deshalb lade ich euch heute Morgen ein, auch wenn ihr meint, wer ist Jesus, ach, kenne ich schon ganz viele Antworten, lasst euch mal drauf ein, auf dieses Staunen und hört mal mit neuen Ohren, was Gott dir vielleicht heute Morgen sagen möchte. Roswitha hat es schon in der Einleitung gesagt, jeder von uns hat so ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn er den Namen Jesus hört. Und je nach Prägung ist Jesus dir entweder wirklich richtig nah, dass du sagst, also Gott ist wie mein bester Freund, meine beste Freundin, ich kann jederzeit zu ihm kommen, es ist wirklich, er und ich, wir sind unzertrennlich. Oder vielleicht hast du doch eher diesen Gott, den Roswitha am Anfang beschreibt, der so ein bisschen streng und fern mit dem Zeigefinger moralisch guckt. Machst du auch alles richtig, so wie es sein soll? Und der so, ja, schaut, ob du dein Leben auch richtig lebst. Und ich wage heute mal die Aussage oder die Behauptung zu machen, dass ich glaube, dass egal welches Jesusbild du genau jetzt mit dir herumträgst oder welcher Jesus dir in deinen Sinn, in dein Herz kommt, wenn du an Jesus denkst, ich behaupte mal, dieser Jesus ist viel, viel zu klein. Wieso sage ich das? Das Einzigartige und der Anspruch, was uns mit Jesus begegnet, ist nicht, dass er eine ganz besondere Moral vertritt oder dass er ein ganz besonderer Sozialreformer war. Er hat bestimmt viele tolle und einzigartige und auch gute Sachen gesagt. Aber das Revolutionäre an Jesus ist die Behauptung, dass in ihm, in Jesus Christus, der allmächtige Schöpfer, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, uns auf Augenhöhe begegnet. Und ich glaube, wir spüren die Radikalität dieser Aussage oft überhaupt nicht mehr. Und ich habe in der Vorbereitung ein Bild vom katholischen Theologen Johannes Hartel gelesen, das das ganz gut verdeutlicht. Weil Johannes Hartel, der vergleicht mal die Energie Gottes, des Schöpfers des Universums, mit so einem Atomkraftwerk und sagt, da ist eine unglaubliche Energie. Und diese ganze Fülle der Energie, die kommt ganz klein in einen Menschen, in eine Glühbirne, in Jesus Christus hinein. Das ist ein völlig haarsträubendes, nach unmögliches Konzept. Wie soll diese unglaublich große Macht in diese kleine Gestalt Jesu Christi kommen? Und er zerplatzt dabei nicht. So würden wir uns da vorstellen, wenn eine zu große Spannung kommt. Aber Gott tut genau das. Und das finde ich das Faszinierende, dass dieser ganz große, allmächtige, ja, unvorstellbare Gott sich hinunterbeugt zu uns, dass er nicht erwartet, ja, wir müssen jetzt uns mal irgendwie hocharbeiten, sondern ich mache mich mal ganz klein. Ein Gott zum Anfassen. Seit vielen Jahren folge ich Jesus, ich habe Theologie studiert, ich bin Pastor geworden und immer wieder merke ich oder spüre ich, wenn ich denke, ja, jetzt habe ich Jesus begriffen, jetzt passt er irgendwie in meine Schublade, dann merke ich plötzlich, Gott ist auch irgendwie ganz anders. Und dieser Jesus, der passt da einfach nicht rein. Er zeigt sich wieder von der ganz anderen Seite und ich staune neu. Weil eben Jesus nicht nur irgendein Wanderprediger aus dem ersten Jahrhundert ist, dessen Lehren man halt mal studieren kann und dann hat man sie irgendwann verstanden und gehört, historisch und theologisch erforscht, sondern genau wegen diesem Punkt, weil der allmächtige Gott uns in Jesus Christus auf Augenhöhe begegnet, sprengt er immer wieder unsere Vorstellungen. Und ich möchte mit euch in der nächsten Viertelstunde, bevor ihr dann an den Tischen auch noch Zeit habt, nochmal das zu vertiefen, mal zu reflektieren, von dem zu reden, was euch bewegt, mit drei Fragen, dass wir uns diesem Jesus nähern. Nämlich die erste Frage, wer war Jesus? Zweitens, was wollte er eigentlich? Und drittens, was hat das Ganze eigentlich dann mit meinem Leben zu tun? Die erste Frage, die können wir fast quizmäßig machen, weil ihr einfach unglaublich fit seid bei dem Thema. Wisst ihr, was Jesus für eine Nationalität war? Jesus war? Ihr dürft euch trauen, er war Jude. Wisst ihr, wann Jesus geboren wurde? Zu viel. Wann wurde Jesus geboren? Wie bitte? Ja, 5 Jahre vor Christus etwa, genau zwischen 4 und 7. Es gab da einen Rechenfehler eines katholischen Mönchs im Mittelalter oder so. Und der hat das Jahr 0 falsch besetzt, wie man heute weiß. Also etwa 5 vor Christus, 5 Jahre vor sich selbst. Er wurde geboren in, wisst ihr auch noch, Bethlehem, wuchs aber dann in einer Stadt auf, nämlich in Nazareth. Sein Beruf war, ja, das sagt man heute oft, aber Zimmermänner arbeiten bei uns heute nur mit Holz. Eigentlich war Jesus Bauhandwerker. Es gab damals nicht die Trennung zwischen dem Schreiner und Tischler und dem Steinmetz. So, der Steinmetz war schon nochmal speziell, aber der Bauhandwerker machte eigentlich viel mit Stein und mit Holz eben. Und das Besondere war, als er dann etwa 30 war, da begann er als Wanderprediger aufzutreten und von Gott zu erzählen. Und das tat er in einer Art und Weise, die außergewöhnlich, ganz besonders und ganz anders war als all die anderen theologischen Lehrer seiner Zeit. Und das Außergewöhnliche war, er hatte noch nicht mal eine große Tora-Schule und einen jüdischen Lehrer besucht, um ein besonderes Studium zu machen, sondern nur die normale Ausbildung der jüdischen Jungs seiner Zeit in der Tora abgeschlossen. Zahlreiche historische Quellen bestätigen, dass Jesus gelebt hat, dass er keine Erfindung der Kirche ist. Seine Geschichte wird in etwa 5000 Manuskripten im Neuen Testament zusammengetragen, plus eben noch außerbiblische Quellen, die es da gibt. Und noch eine letzte Frage zu Jesus, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Jesus hieß ja gar nicht wirklich Jesus. Wie hat ihn seine Mama gerufen? Wer weiß das? Jeschua, genau. Und Jeschua ist hebräisch, hebräischer Ursprung, aramäische Aussprache oft, Jeschua. Und das heißt, Gott rettet, Gott hilft. Also ich glaube, ihr hättet es gewusst, hätte ich euch noch mehr Zeit gelassen. Das waren die Randdaten so zu Jesus. Wir wissen jetzt nicht, wie schwer er bei der Geburt war oder so, das nicht. Aber wir wissen eigentlich erstaunlich viel über ihn. Und wir haben sein Leben und sein Sterben ist unglaublich gut überliefert. Also alles andere, was ihr über Cäsar oder die gallischen Kriege oder was auch immer, das hat nicht mal ein Tausendstel von der Genauigkeit an oder an Anzahl historischer Belege, wie was wir von diesem Jesus wissen. Was manche Christen heute gar nicht so richtig wahrhaben wollen, ist, dass Jesus und seine Botschaft durch und durch politisch waren. Warum? Es liegt daran, dass Religion damals immer politisch war und Politik immer religiös. Aber es zeigt sich auch schon in der Wortwahl Jesus. Weil Jesus verkündet das Evangelium vom Reich Gottes und er lässt sich Sohn Gottes nennen. Und das war für Menschen damals wirklich ein Schock. Evangelium war nämlich der politische Begriff des Kaisers, wenn er einen Sieg errungen hatte, seine Siegesbotschaft. Wenn Leute eine Münze aus ihrer Tasche holten, dann sahen sie darauf das Gesicht des Kaisers Augustus mit der Aufschrift Sohn Gottes. Und dieser Augustus verkündigte das römische Evangelium, das römische Reich des Friedens. Was Jesus also tat, das wäre so, als wenn du heute eine Marke gründest und exakt das Logo und den Slogan eines Weltkonzerns kopierst, um eine völlig andere Botschaft damit zu verkünden. Ich habe euch mal so ein Beispiel mitgebracht. Wir erkennen sofort, das ist eigentlich das Logo von Coca-Cola, aber genau das hat Jesus gemacht. Jesus hat den Slogan des Kaisers genommen und hat eine völlig andere Botschaft verbreitet. Ich verkündige das Evangelium von Reich Gottes. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, das ist eine Kampfansage gegen den Kaiser. Denn wenn Gott König ist, ja, dann kann es natürlich nicht der Kaiser sein. Dann kann nicht der Kaiser der absolute Herrscher sein. Und Jesus sagt dazu auch eben genau das, Gott auf Augenhöhe, wer mich sieht, der sieht Gott den Vater, der sieht den Vater. Und mit diesem Anspruch, da vergibt er Sünden, da tut er Wunder, da lässt er sich Gottes Sohn nennen. Und er tut es nicht, um selbst bewundert zu werden, sondern er will, dass die Menschen erkennen, dass er dieser rechtmäßige König ist und dass er eben dieses Reich von Gott groß macht. Er ist nicht gekommen, über Gott zu philosophieren, sondern er lebt vor, wer und wie Gott ist. Und in dieser Hinsicht ist Jesus wirklich ein Revolutionär, der beginnt eine Art Gegenreich mit seinen Jüngern auf Erden aufzubauen. Nicht mit Waffen, sondern mit seinem Geist. Und er will, dass seine Nachfolger so sehr vom Himmel, also von der Art und Weise von Gottes zu leben, infiziert sind, dass sie die Welt damit verändern. Das ist das, was Jesus gebracht hat. Und damit sind wir schon direkt bei dieser zweiten Frage, was Jesus eigentlich wollte. Man könnte da einiges erzählen, aber ich beschränke mich mal auf den Kern seiner Botschaft. Einmal, wie er eben Gott den Menschen vorstellt und dann eben, wie dieses Gegenreich, von dem ich gerade schon kurz gesprochen habe, aussieht. Die meisten Juden im ersten Jahrhundert, die redeten mit Gott sehr distanziert. Sie hatten in Erinnerung, vor 400 Jahren hat er zuletzt zu den Propheten, zu uns gesprochen, und Gott schien ihn irgendwie fern. Gott war der ferne Richter, oder wenn sie mit zu ihm beteten, dann sagten sie: allmächtiger, großer Gott, Schöpfer des Universums oder Herr der Herrscharen. Und Jesus wählt einen anderen Begriff, als er Gott anspricht. Wie redet Jesus mit Gott? Denkt an das bekannteste Gebet, genau, Vater. Jesus nennt Gott Vater. Abba heißt sowas wie Papa. Das ist der Name, den Kinder zu dem Vater sagen, aber auch können auch erwachsene Kinder zu ihren Erwachsenen oder älteren Vätern sagen. Und damit zeigt er eigentlich schon was ganz Wesentliches, was er in seiner ganzen Botschaft auch transportiert. Er sagt nämlich: Gott ist nicht der Ferne, der ganz weit weg ist, sondern Gott ist dein Papa. Der hat dich gemacht, der kennt dich durch und durch und er wartet auf dich, dass du mit ihm lebst und eben nicht, er wartet nicht darauf, dass dein Leben perfekt ist, bevor du Schritte mit ihm gehen kannst, sondern er kennt dich sowieso und er möchte, dass du dein Leben so lebst, dass du ihn mit einbeziehst. Er stellt Gott als Freund des Lebens vor, als den Vater, der mit offenen Armen vor der Haustür steht und nach uns Ausschau hält, egal was wir verbockt haben und wo wir letzte Nacht waren. Und das sagt Jesus nicht nur mit Worten, sondern er lebt es vor und er zeigt genau das, worum es Gott eigentlich schon immer ging, nämlich: liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eigentlich der Kern, was Jesus vorlebt und zeigt. Die Frage ist jetzt, wie bringt Jesus diese Botschaft zu den Menschen? Und um das zu verstehen, müssen wir so ein bisschen uns zurückversetzen in dieses erste Jahrhundert, in dem Jesus lebte. Die Juden und das Volk Gottes damals hatte nämlich eine ganz große Sehnsucht. Es sah das ganze Unrecht, es sah das Leid, das es erlebt hatte, es sah die Zeit, wo sie alleine lebten und den Eindruck hatten, Gott hat uns vergessen, so viele andere Völker übernehmen uns, wir sind nur Unterdrückte, wir leben als Gefangene im eigenen Land. Und sie hatten die uralte Hoffnung, dass Gott eines Tages auf Erden das Sagen übernehmen wird. Dass Gott kommen wird und dass er die Unterdrückung beendet, dass er die Armen satt macht und dass er die Tränen abwischt. Und dann kommt Jesus. Und einer seiner häufigen Predigtanfänge ist die, dass er sagt: die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also er sagt, das Warten ist jetzt vorbei, Gott beginnt jetzt sein neues Reich aufzubauen, in dieser Welt mit mir. Der anglikanische Theologe N.T. Wright, der beschreibt Jesu Wirken mit den treffenden Worten. Er sagt: wenn wir die historischen Fakten ernst nehmen, dann ging es Jesus nicht darum, Menschen in den Himmel zu bringen. Vielmehr wollte Jesus den Himmel zu den Menschen bringen. Und ich glaube, das verwechseln wir manchmal. Wir denken manchmal, Jesus ist so ein Jenseitsvertröster. Aber wenn wir anschauen, wer er wirklich war, dann merken wir, Jesus ist ein Diesseitsrevolutionär. Er will nicht, dass wir die Erde evakuieren, sondern er will, dass die Erde mit Gottes Liebe überflutet wird. Und diese Überflutung, die nennt er Reich Gottes. Es ist eben keine Wolke im Jenseits, sondern Reich Gottes ist eine neue Realität hier auf Erden, ein Gegenreich, was die ganze Logik der Welt, die wir so kennen, auf den Kopf stellt. In Gottes Reich sind die Letzten die Ersten und der Größte ist der, der am meisten dient. Es ist jetzt nicht das, was wir von den Reichen unserer Welt, wenn wir so in die Politik denken, kennen. Und Jesus, der zieht durch das Land und er lebt genau das vor. Er tut Dinge, die Gottes Herrschaft sichtbar machen. Und wenn er Kranke heilt, dann sagt er: schaut her, In Gottes Welt, in seiner neuen Welt, da gibt es keine Blindheit mehr. Und in einer besonderen Weise wird das dann auch sichtbar, dass Jesus eben mit Zöllnern und mit Sündern und mit Ausgestoßenen isst. Und wir denken manchmal, naja, mal einen Obdachlosen zum Essen einladen, was ist da schon so besonders? Wir müssen aber verstehen, im ersten Jahrhundert war das so eine heilige Sache, mit wem du zu Tisch sitzt. Also es war ein großer, intimer Bereich, wenn du mit Menschen an einem Tisch sitzt und Mahlzeiten miteinander teilst. Und Jesus wählt hier Menschen aus, die in der Gesellschaft eigentlich keinen Platz haben. Er lässt sich von Prostituierten die Haare waschen und isst mit ihnen. Er trifft sich mit religiösen Außenseitern. Und er macht das, um zu zeigen, dass Gottes Reich keine Mauern kennt, dass keiner draußen bleiben muss. Und besonders die Schwachen, Kranken und Leidenden sind diejenigen, die diese Gemeinschaft brauchen. Und deshalb lädt er sich ein und lädt sie an seinen Tisch. Und er zeigt damit auch, Gottes Liebe stellt keine Vorbedingungen. Er sagt nicht, ändere dein Leben und dann komm zu mir, sondern er sagt, hey, du kannst jederzeit und immer zu mir kommen. Und weil du dann in meiner Nähe bist, dann kannst du dein Leben ändern. Diese bedingungslose Annahme, dass es da keine Bedingungen gibt, die ist der Treibstoff dieser ganzen Bewegung. Und so beginnt Jesus eben so ein bisschen wie so ein Rebellenführer in einer Diktatur eine neue Ordnung, ein neues Gegenreich aufzubauen. Er will nämlich, dass seine Nachfolger schon heute so leben, wie es im Himmel einmal normal sein wird. Darum ruft er sie auf, ihm nachzufolgen und mit ihm zu gehen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt herauszoomen, bevor wir gleich in die Tischgruppen gehen, noch einen letzten Gedanken, nämlich wir kommen vom ersten Jahrhundert ins Jahr 2026 und wir fragen uns, was hat jetzt dieser Jesus und sein Leben mit meinem Leben heute zu tun? Mit meinem Stress im Alltag, auf der Arbeit, in der Schule, mit den Dingen, die mir schwerfallen. Und ich glaube, das, was mir da immer wieder begegnet, wenn ich denke, wer ist eigentlich Jesus, ist die Frage, wie stehe ich eigentlich zu ihm? Jesus ruft seinen Nachfolgern zu, kommt um und folgt mir nach. Kommt her oder kommt und folgt mir nach. Und ich glaube, dieser kommt und folgt mir nach Ruf, der gilt uns heute noch genauso. Nachfolge ist eine Reise, die ein Leben lang dauert. Wir sind nicht gerufen, bei Jesus zu sein und jetzt zu warten, bis wir eines Tages sterben und bei ihm sein werden, sondern es wird gerufen, jetzt schon den Himmel auf die Erde zu bringen. Man könnte auch sagen, Agenten seiner neuen Welt sein. Und dem Kaiser den Rücken zu kehren, wobei unsere Kaiser heute vielleicht eher das aufgeblähte Ego, lähmende Angst oder was auch immer sein mögen. Jesus möchte, dass sein Reich in unserem Leben und in unserem Umfeld Gestalt annimmt. Und ich glaube, das ist so erlebe ich das auch, so eine richtige sinnvolle Sache. Es ist so ein bisschen wie ein Teil eines Wiederaufbauteams zu sein. Vielleicht kennt ihr die, wenn in den Nachrichten irgendwo eine Sturzflut war und dann kommen ganz viele Helfer mit ihren Westen und die helfen auf oder die sind da, den Menschen wieder Mut zu machen, die helfen wieder aufzubauen, die beginnen was neu zu starten. Und ich glaube, genau das ist das, wo Jesus uns hinruft und sagt, da wo du bist, da bist du wie so ein Helfer mit dieser Weste, der meine Liebe, meine Werte, mein Reich, den Himmel auf Erden bringt im Leben oder in deinem Umfeld, Schritt für Schritt. Ich habe mal so ein paar Beispiele und Stichpunkte, wie das denn aussehen kann. Das erste ist, lebe großzügig. Wir leben ja in einer Welt, die ständig schreibt, ich habe nicht genug, Geiz ist geil. Und ich glaube, nach den Regeln des Himmels zu spielen, das heißt einfach, ich bin bereit abzugeben. Wenn ein Freund, eine Freundin in Not ist, dann stecke ich ihm anonym einen Betrag zu, nicht weil ich das muss, sondern weil ich weiß, hey, mein Vater im Himmel, der sorgt für mich und der wird mir genug geben und ich kann abgeben. Lebe großzügig. Und gleichermaßen lebe versöhnungsbereit. Bei uns ist es ja oft so, was du mir antust, das muss ich dir heimzahlen und am besten noch ein bisschen mehr. Wir leben in einer Kultur der Empörung. Ständig werden irgendwelche Mauern zwischen uns und denen irgendwie aufgebaut. Und ich glaube, dass es ein Stück Himmel auf Erden heißt, wir lösen diese Mauern auf, wir brechen sie ab, wir sprechen Personen an, die andere ignorieren, wir machen da nicht mit, wir bringen Gottes Frieden in einen Raum voll Spannungen. Und noch ein dritter Gedanke, lebe bewusst mit deiner Umwelt. Weil Gott die Welt liebt und nicht wegwirft, kümmern wir uns um sie. Jedes faire Geschäft, jeder gepflanzte Garten, jeder Kampf gegen Ungerechtigkeit ist so ein Baustein für diese neue Welt, die Gott jetzt schon beginnt zu bauen. Und vielleicht denkst du, naja, okay, das klingt jetzt nach einer To-Do-List, das klingt jetzt hier nach viel Arbeit, aber es geht nicht in erster Linie darum, irgendwie was zu tun, sondern Nachfolge bedeutet zuallererst mal Freiheit. Jesus formuliert das mal in diesem Wort: Wenn der Sohn euch frei macht, Johannes 8, dann seid ihr wirklich frei. Diese Freiheit heißt, dass dein Schöpfer, der dich kennt und der dich gemacht und gedacht hat, dass du in die Rolle hineinwachsen kannst und in die Gaben und die Aufgaben, die du kannst, was in dir steckt. Du bist frei, zu dem Menschen dich zu entwickeln, den Gott sich gedacht hat. Du bist frei von der Erwartung anderer, frei vor der Angst, nicht zu genügen. Nachfolge ist sowas, was dein Leben zum Blühen bringt. Dein Leben und das in deinem Umfeld. Nachfolge ist nicht ein Sprung ins total Ungewisse, sondern in die Arme dessen, der dich gemacht hat und der dich schon immer kennt. Der Himmel wartet darauf, in dein Leben einzuziehen. Darum geht es. Wenn wir jetzt gleich in die Tischgespräche geht, dann möchte ich den Blick jetzt aber von diesem, was Gott tun wollte, was ich jetzt stark betont habe, doch nochmal auf das lenken, was eigentlich das Faszinierendste an diesem Aufbauteam ist. Und das sind nicht die anderen Helfer, sondern letztlich geht es um den Chef. Es geht eigentlich um Jesus Christus selbst. Wir haben die Gottesdienstreihe überrascht von Jesus genannt. Und das Problem ist, ich kann euch jetzt da keine Überraschungsgarantie geben. Man wird ja überrascht, man kann nicht sagen, sei überrascht oder irgendwas tun, um überrascht zu werden, geht ja gar nicht. Man kann Gott nicht buchen wie ein Hotelzimmer, aber ich möchte euch einladen, dass ihr so ja, einfach euer Herz jetzt aufmacht, dass ihr offen seid, dass ihr neugierig bleibt auf diesen Jesus, der das gewaltige Atomkraftwerk Gottes ist und hineinkommt in diesen einen Menschen, wo Gott sich ganz klein macht, der die sanfte Glühbirne in deinem Alltag ist und auf der anderen Seite auch diese unglaublich große Stärke und Macht. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich uns in den kommenden Gottesdiensten. Dann sitzen wir wieder normal. Das ist jetzt heute ein Tischgottesdienst. Ab nächster Woche haben wir wieder normal die Stuhlreihen stehen. Aber da wünsche ich uns, dass uns Jesus einfach begegnet. Hier im Foyer, in eurem Alltag, dass ihr Momente habt, wo ihr über diesen Jesus stolpert und vielleicht da, wo ihr es gar nicht erwartet, so einen Moment, ein Stück Himmel auf Erden erlebt. In einem Gespräch, in einem Moment, wo du merkst, Gott ist hier, in der Stille, einfach einen Moment zu erleben und zu spüren, ja, dieser Jesus ist da und er kennt mich und er sieht mich und er möchte mein Leben prägen. Amen. Wie geht es jetzt weiter? Wir sitzen an unseren Tischen und wir haben jetzt gleich 20 Minuten Zeit und ihr müsst nichts lösen, keine Aufgabe, es gibt kein Falsch. Ihr sollt miteinander laut nachdenken, was euch an Jesus fasziniert, vielleicht auch, was euch mal an ihm irritiert. Es geht also um den Blick auf ihn. Und ich habe als Anregung mal zwei Fragen für euch mitgebracht, mit denen ihr das Gehörte reflektieren könnt. Und die erste Frage, die hat auch im Hintergrund nochmal dieses Bild von dem großen Atomkraftwerk und der kleinen Glühbirne. Wenn du dir einen Moment lang vorstellst, dass der Architekt der Welt und der Milchstraße als einfacher Handwerker in der staubigen Werkstatt in Nazareth steht und Holz sägt. Welcher Aspekt an dieser Vorstellung, dass der allmächtige Gott sich in Jesus so klein und greifbar macht, löst bei dir das größte Staunen aus? Und daran anknüpfend, weil Jesus immer wieder diese Bilder, die manchmal so festgefahren dann in uns sind, weil er die immer wieder durchbricht, dass er zutiefst politisch und doch sanft ist, dass er göttliche Vollmacht hat und trotzdem vertrauensvoll uns Gott als Abba, als Papa vorstellt. Wenn du heute Jesus wieder wie so einen völlig Fremden auch neu beobachten und entdecken könntest, welche Eigenschaften oder welche Seite an Jesu Wesen kommen dir so unglaublich oder schön vor, dass du sie am liebsten stundenlang einfach nur betrachten würdest. Ihr habt 20 Minuten für diese Fragen. Ihr könnt euch daran orientieren, so gut es euch hilft. 2 Minuten vor Ende kommt wieder so eine kleine Zeituhr am Rand. Dann seht ihr, jetzt haben wir nicht mehr lang. Gute Gespräche euch.